Hallo und herzlich willkommen zu unserem Arbeitskammer-Podcast Morgenröte. Ein Podcast, der sich mit alternativen Zukunften und fortschrittlichen Ideen für Arbeit und Wirtschaft auseinandersetzt. Ich bin Jonas.
Und ich bin der Fred.
So, in der letzten Folge haben wir euch ja vorgestellt, was wir in diesem Podcast alles so vorhaben und warum wir es für notwendig halten, über alternative Zukünfte und Gegenentwürfe für Wirtschafts- und Arbeitswelt zu reden. Wir hoffen, dass es einigermaßen angekommen, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas theoretisch abstrakt war. Heute wollen wir nun konkreter werden und haben dazu auch Gäste eingeladen. Aber Fred, über was wollen wir denn heute eigentlich sprechen und mit wem?
Ja, wir wollen heute über das Thema Arbeitszeitverkürzung reden. Dazu haben wir zum einen Lars de Grange von der IG Metall eingeladen. Die IG Metall ist ja sowas wie ein Vorreiter in Sachen Arbeitszeitverkürzung. Man denke zum Beispiel an die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche vor knapp 30 bis 40 Jahren, was ja ein extrem harter und auch langer Arbeitskampf war. Und letzten ist die IG Metall ja wieder vorangebracht, und zwar mit ihrer Forderung nach der 32-Stunden-Woche in der Stahlindustrie. Und zum anderen haben wir Sebastian Müller von der 4-Stunden-Liga bei uns. Die 4-Stunden-Liga setzt sich, wie der Name schon sagt, für eine radikale Arbeitszeitverkürzung auf 4 Stunden pro Tag ein und will mit dem Thema verschiedene gesellschaftliche Kämpfe miteinander verbinden. Welche Kämpfe damit gemeint sind und ob bzw. wie sich so ein 4-Stunden-Tag überhaupt durchsetzen lässt, darüber werden wir gleich mit ihm reden.
Ja, interessante Gäste zu einem wichtigen Thema, würde ich sagen. Warum ist das Thema wichtig? Vielleicht fragen sich auch manche, was hat Arbeitszeitverkürzung denn mit alternativen Zukünften überhaupt zu tun? Wenn ich eine Stunde weniger arbeite, dann habe ich halt ein bisschen mehr frei.
Ja, das stimmt natürlich. Man hat natürlich mehr frei. Aber ganz so banal ist es dann doch nicht. Ne? Es steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter. Wie der Sozialphilosoph Oskar Necht, der ja Anfang des Jahres leider verstarb, mal sagte, ist der Arbeitstag sowas wie das organische Zeitzentrum unserer Gesellschaft. Also Lohnarbeit strukturiert unseren Alltag und alles andere richtet sich danach. Zum Beispiel, wann wir unsere Freunde treffen, wann wir einkaufen gehen, wann wir morgens aufstehen, wann wir Zeit mit unserer Familie verbringen oder unseren Hobbys nachgehen, wann bzw. ob wir uns überhaupt ehrenamtlich engagieren können neben der Lohnarbeit. Auch unsere Gesundheit, unser Wohlergehen hängt in hohem Maße von der Lohnarbeit und der Länge des Arbeitstages ab. Außerdem, der Kapitalismus verwertet sich ja auch über die Zeit, die er sich von den Arbeitnehmern aneignet. Arbeitszeit ist fremdbestimmte Lebenszeit.
Ja, stopp, Fred. Bevor es wieder zu theoretisch wird, verweisen wir an dieser Stelle doch lieber auf das Seminar Die Rückeroberung unserer Lebenszeit, das im Bildungszentrum der Arbeitskammer jedes Jahr stattfindet und wo es genau um diese Fragen eben geht. Ich habe auch gehört, dass die Referenten dort zwei ziemlich smarte Typen wären. Aber zurück zum Konkreten. Du hast schon recht, Lohnarbeit ist definitiv ein Zeitfresser und auch sehr anstrengend. Ich habe letztens in der Studie gelesen, dass viele nach getaner Arbeit schlichtweg zu kaputt sind, um noch irgendwas mit dem Tag anzufangen. Sie legen sich zur Erholung dann lieber auf die Couch, statt sich zum Beispiel mit Freunden zu treffen oder eine interessante Veranstaltung zu besuchen oder ähnliches. Eigentlich ja schade irgendwie.
Ja, aber wir haben heute ja Gäste da, die das ändern wollen und die in Arbeitszeitverkürzungen sogar einen utopischen Überschuss erkennen. Bevor wir aber Sebastian von der 4-Stunden-Liga, unseren ersten Gast, dazu holen und er uns erklärt, worin genau der utopische Überschuss von Arbeitszeitverkürzung liegt, wollen wir mit euch einen ganz kurzen Ritt durch die Geschichte machen. Denn der 8-Stunden-Tag, wie wir ihn heute kennen, ist ja nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis harter Klassenkämpfe gewesen, für die ArbeiterInnen sogar ihr Leben gelassen haben. Stimmt's, Jonas?
Ja, genau. Kämpfe um Zeit sind mit die am härtesten geführten Arbeitskämpfe überhaupt. Und die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung ist eine der zentralen Forderungen der arbeitenden Klasse, weswegen auch der 8-Stunden-Tag als die zentrale Errungenschaft der ArbeiterInnenbewegung gilt. Aber fangen wir mal von vorne an. Als sich ab dem späten 18. Jahrhundert die Industrialisierung durchzusetzen begann, betrug die Länge des Arbeitstags bis zu 16 Stunden. Man hat quasi den ganzen Tag in der Fabrik geschuftet und ist nur zum Schlafenheim oder rüber ins Schlafhaus gewandert. Das war die Zeit der ungebremsten ökonomischen Interessensdurchsetzung des Kapitals. Verschlissene Arbeiter und Arbeiterinnen wurden von Unternehmen einfach ausgetauscht. Es gab ja schließlich genug von ihnen. Circa Mitte des 19. Jahrhunderts begannen sich die Arbeitnehmenden dann verstärkt für ihre gemeinsamen Interessen einzusetzen und zu organisieren. Ein erster Meilenstein war 1866 in Genf, als der erste Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation unter Mitwirkung von Marx und Engels stattfand und der 8-Stunden-Tag zur Forderung der ArbeiterInnenbewegung weltweit erhoben wurde.
So war es. Hintergrund der Forderung war natürlich zum einen, das Elend der arbeitenden Klasse zu verringern, Aber Marx und Engels sahen in der Verkürzung des Arbeitstages vor allem auch eine notwendige Voraussetzung, dass Arbeitnehmende überhaupt die Zeit dafür aufbringen können, sich zu organisieren und gemeinsam gegen das Kapital anzukämpfen. Das ist bei einem 16-Stunden-Arbeitstag natürlich sehr schwer. Für sie war der Kampf um Arbeitszeit vor allem auch ein Kampf ums Prinzip, ein Kampf im Sinne der politischen Ökonomie der Arbeiterinnenklasse. Ein Schlüsselereignis im Kampf um Zeit fand dann im Jahr 1886 statt, als es in Chicago zu den sogenannten Haymarket Riots, oder was es vielleicht besser darstellt, finde ich, ist der Begriff Haymarket Massacre kam. Zum 1. Mai hin wurden nämlich in den USA zu einem landesweiten Generalstreik zur Durchsetzung des 8-Stunden-Tages aufgerufen. Im ganzen Land kam es zu Massenstreiks und Demonstrationen, auch in den darauffolgenden Tagen. Und die Lage dabei war sehr angespannt auch, weil die Polizei sehr brutal gegen die Demonstrierenden vorging und mehrere Arbeitnehmende sogar erschoss. Am 4. Mai eskalierte die Gewalt dann vollends, als auf dem sogenannten Haymarket in Chicago eine Bombe in die streikende Menge geworfen wurde und die Polizei daraufhin das Feuer eröffnete. Etliche Demonstrierende starben oder wurden schwer verletzt. Unklar ist übrigens bis heute, wer die Bombe geworfen hat. In Gedenken an die Opfer auf dem Haymarket wurde dann auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationalen im Jahr 1889, der 1. Mai, zum Kampftag der ArbeiterInnenbewegung ausgerufen, an dem alle ArbeiterInnen in allen Nationen auf die Straße gehen sollen, um für den 8-Stunden-Tag und für bessere Arbeitsbedingungen zu streiken. Diese Ereignisse waren zugleich auch die Geburtsstunde des 1. Mai, wie wir ihn heute kennen. Der 1. Mai steht also voll und ganz in der Tradition von Arbeitszeitverkürzung.
Bis der 8-Stunden-Tag für alle Betriebe dann in Deutschland letzten Endes durchgesetzt wurde, dauerte aber noch ein bisschen. Und zwar bis 1918. Dort wurde der 8-Stunden-Tag im sogenannten Stehendes-Legin-Abkommen vereinbart. Als es gegen Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland zu revolutionären Unruhen kam, hatten die Arbeitgeber wohl große Angst vor einer sozialistischen Revolution und der Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Um die aufständigen Massen zu beruhigen, waren die Arbeitgeber bereit, der ArbeitnehmerInnenbewegung große Zugeständnisse zu machen. Unter anderem eben die Einführung des 8-Stunden-Tages. Allerdings muss man dazu sagen, dass kurz darauf, als sich die gesellschaftlichen Strukturen wieder verfestigt hatten, der 8-Stunden-Tag de facto durch die Einführung der Arbeitszeitordnung 1923 weitgehend ausgehöhlt wurde. Vielleicht wäre die sozialistische Revolution dann doch die bessere Wahl für die ArbeiterInnen gewesen. Aber es ist eine andere Debatte. Die nächsten Jahre und der Krieg überspringen wir mal und gehen ins Jahre 1956. Da forderte der DGB erstmal die 40-Stunden-Woche unter dem einprägsamen Slogan »Samstags gehört Fatih mir«. Die 40-Stunden-Woche wurde dann über einen längeren Zeitraum schrittweise in den verschiedenen Branchen von den Gewerkschaften erkämpft und eingeführt. Gesetzlich umgesetzt wurde sie aber nie. Laut Arbeitszeitgesetz ist eine 48-Stunden-Woche auch heute noch immer möglich. Eine andere wichtige Wegmarke in Deutschland war der Kampf um die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche in der Metall- und Elektroindustrie ab Mitte der 80er Jahre unter dem Motto mehr Zeit zum Leben, Lieben und Lachen. Dazu gibt's dann aber später mehr mit Lars von der IG Metall.
Genau, und das war dann auch so die letzte große Wegmarke in Sachen Arbeitszeitverkürzung. Danach ging nämlich der Trend mehr und mehr zu einer Flexibilisierung und Zerklüftung von Arbeitszeitregimen. Aber halten wir mal als Zwischenfazit fest. Die ganzen großen Errungenschaften in Sachen Arbeitszeitverkürzung, also zum Beispiel die 5-Tage-Woche oder der 8-Stunden-Tag, sind der ArbeiterInnenbewegung keinesfalls einfach so in den Schoß gefallen, sondern das Ergebnis harter Klassenkämpfe gewesen. Wobei man noch dazu sagen muss, auch wenn sich der 8-Stunden-Tag zumindest formal durchgesetzt hat, mit der Realität hat dieser für viele nur noch wenig zu tun. Ich sag nur 1,3 Milliarden Überstunden, davon über die Hälfte unbezahlt, wurden 2022 in Deutschland geleistet. Zeit ist also, wie wir gesehen haben, schon immer eine wichtige gesellschaftlich umkämpfte Machtressource gewesen, denn wer über die Zeit herrscht, der herrscht eben auch über die Menschen. Und ganz aktuell sehen wir, dass von Arbeitgeberseite und auch Teilen der Politik wieder massive Angriffe auf den 8-Stunden-Tag gefahren werden. Da heißt es unter anderem, dass der 8-Stunden-Tag angeblich nicht ins digitale Zeitalter passe und aufgeweicht werden müsse. Teilweise wird sogar die 42-Stunden-Woche und mehr Bock auf Arbeit gefordert.
Gegen genau solche Angriffe auf den 8-Stunden-Tag formiert sich zu Recht aber auch massiver Widerstand aus der ArbeiterInnenbewegung heraus. Aber nicht nur das. Es gibt auch progressive Bewegungen, die zum Gegenangriff blasen und eine weitere kollektive Verkürzung der Arbeitszeit fordern. Eine dieser Bewegungen haben wir heute hier, nämlich die 4-Stunden-Liga, die eine sehr radikale Forderung aufstellt, nämlich den 4-Stunden-Arbeitstag bezahlt vom Kapital. Was der Hintergrund dieser Forderung ist, das erzählt uns unser erster Gast, nämlich Sebastian von der Berliner Sektion der 4-Stunden-Liga. Ja, hi Sebastian, schön, dass du heute bei uns bist und mit uns über das Thema Arbeitszeitverkürzung sprichst. Viele kennen die 4-Stunden-Liga vielleicht noch nicht so genau. Kannst du zu einem dich kurz vorstellen und zum anderen auch die Liga? Also warum habt ihr euch gegründet, wofür setzt ihr euch ein und so weiter?
Hi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Ich bin Sebastian und ich habe die Berliner Sektion der 4-Stunden-Liga 2019 mitgegründet. Die Liga gibt's aber schon länger und ist 2016 in Kassel entstanden und dafür ausschlaggebend war wieder einmal ein Angriff des Kapitals auf den 8-Stunden-Arbeitstag. Der sollte aber nicht einfach verteidigt werden, sondern sollte ein radikaler Gegenentwurf geschaffen werden. Und so ist die 4-Stunden-Forderung geboren, genauer gesagt 4-Stunden-Arbeitstag bei vollem Lohn- und Personalausgleich und bezahlt vom Kapital. Letzteres ist also unser Finanzierungskonzept und wir fordern vollen Lohnausgleich, weil die Leute sonst weniger verdienen würden und vollen Personalausgleich, weil wir nicht wollen, dass die gleiche Arbeit in weniger Zeit erledigt werden soll. Mittlerweile gibt es Sektionen der 4-Stunden-Liga in Sachsen, in Nordrhein-Westfalen, in Berlin und im Saarland und wir versuchen weiter zu wachsen.
Ja, der Trend in Sachen Arbeitszeit ging ja lange hin zu individualisierten oder Wahlarbeitszeiten. Die 4-Stunden-Liga fordert aber eine kollektive Arbeitszeitverkürzung für alle und überall. Warum ist denn der 8-Stunden-Tag aus eurer Sicht nicht mehr zeitgemäß?
Ja, also der Kampf um den 8-Stunden-Tag, der ist ja schon sehr lange her. Ihr werdet es bestimmt schon gesagt haben, 1918 wurde der in Deutschland gesetzlich verankert. Das ist also wirklich schon eine ganze Weile zurück. Und seitdem hat sich sehr viel getan. Also es gab einen riesigen Produktivitätsfortschritt, an dem ArbeiterInnen aber überhaupt nicht zeitlich beteiligt worden sind. Also das heißt, obwohl in immer kürzerer Zeit immer mehr produziert werden kann, gibt es immer noch den 8-Stunden-Arbeitstag. Dann kommt noch dazu die körperliche und psychische Belastung der Beschäftigten. Das wird ja in Studien in letzter Zeit immer wieder herausgearbeitet. Es gibt Arbeitszeitverdichtung, immer mehr Stress am Arbeitsplatz bis hin zu Burnout. Und das ist selbst dann der Fall, wenn wir die circa 1,3 Milliarden Überstunden, die letztes Jahr in Deutschland geleistet worden sind, nicht mit betrachten. Wir sind zudem jetzt gerade mit sehr vielen Krisen konfrontiert und in dem Kontext stehen viele wichtige Entscheidungen an, wie zum Beispiel, wie umgehen mit dem Klimaumbruch. Dafür braucht es unserer Meinung nach ganz klar demokratische Teilhabe und Mitbestimmung. Doch wo soll eigentlich die Zeit dafür herkommen? Die ist nicht da, weil die Leute so lange in der Lohnarbeit verbringen müssen. Und das ist für uns einfach nicht mehr zeitgemäß, um uns den Herausforderungen heutzutage stellen zu können.
Ja, wesentlich dafür ist wahrscheinlich auch, wofür eigentlich gearbeitet wird, denke ich, ne? Die 4-Stunden-Forderung ist daher ja auch eine eher radikale Forderung. Andere sind da eher gemäßigt. Und ihr betont explizit einen utopischen Überschuss. Was heißt das denn und wie würde denn eine Gesellschaft aussehen, in der alle nur noch 4 Stunden arbeiten?
Also was wir mit Sicherheit sagen können, ist, bei 4 Stunden Lohnarbeit hätten wir alle deutlich mehr Zeit für politische Mitbestimmung, für Kultur, für Freundinnen, Familie, Muße. Und das ist aber nicht nur Zeit, die wir alle gut gebrauchen können, sondern immer auch Zeit, die wir dem Kapital abtrotzen und damit letztlich eigentlich einem System, das nicht in erster Linie an den Bedürfnissen der Menschen, sondern am Profit ausgerichtet ist und Verhältnisse produziert hat, die Menschen und Natur verschleißen. Und uns ist in dem Kontext wichtig, dass wir hier eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Perspektive aufmachen, weil wir nicht nur die Frage stellen, wie wir arbeiten, sondern zugleich, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Dabei ist die 4-Stunden-Forderung tatsächlich sehr radikal, denn das wäre ein sehr starker Umbruch. Wir müssten uns dann natürlich Gedanken darüber machen, unter welchen Bedingungen wir was überhaupt noch produzieren wollen. Also was ist gesellschaftlich notwendig und gewünscht? Wie können wir die Arbeit am besten gerecht verteilen? Und dazu zählt selbstverständlich auch Arbeit, die keine Lohnarbeit ist, wie zum Beispiel die Sorgearbeit.
Mich würde mal noch interessieren, würde das denn für alle Branchen gleichermaßen funktionieren? Du hast ja eben den immensen Produktivitätsfortschritt angesprochen, aber der ist bzw. war ja von Branche zu Branche total unterschiedlich. Also in der Industrie kann man ja viel leichter Produktivitätsfortschritte erzielen als zum Beispiel im Dienstleistungssektor, speziell im Pflegebereich. Deshalb die Frage, funktioniert das denn für alle Branchen gleichermaßen oder wie stellt ihr euch das vor?
Ja, das ist eine wichtige Frage und es gibt ja durchaus Branchen, wie du schon meintest, zum Beispiel auch im pflegenden Bereich, medizinischen Bereich, bei dem wir schauen müssten, ob das sinnvoll ist mit dem 4-Stunden-Arbeitstag oder da zum Beispiel eine 20-Stunden-Woche ansetzen, die auf weniger Tage verteilt ist. Für uns ist in dem Kontext aber wichtig, dass wir das nicht verkehrt rum betrachten. Also wir wollen den 4-Stunden-Arbeitstag erkämpfen und dann können wir schauen, in welchen Branchen eventuell andere Modelle vonnöten sind, anstatt, was natürlich das Kapital freuen würde, eine kollektive Arbeitszeitverkürzung abzulehnen, weil es ja eventuell Ausnahmen geben könnte. Von der Kapitalseite würde sicherlich ja sowieso immer argumentiert werden, dass es keine oder kaum Branchen gibt, in der das funktioniert. Da wurde ja aber auch schon jede historisch erkämpfte Arbeitszeit abgelehnt und der wirtschaftliche Ruin prophezeit, der dann doch nicht so recht eintreten wollte.
Ja, das Finanzierungskonzept gefällt mir schon mal sehr gut. Zahlen muss das Kapital, da stehe ich voll und ganz dahinter. Ich würde mal noch gern über das Thema Feminismus jetzt kurz reden mit dir. Ich habe nämlich mal ein Transpi gesehen von euch mit der Aufschrift For Our League, For Feminism, Arbeitszeitverkürzung für gerechte Geschlechterverhältnisse, was mir übrigens sehr gut gefallen hat. Jetzt sind wir heute leider nur Typen, was ja eigentlich nicht unser Anspruch ist, aber inwiefern würden denn Frauen von eurer Forderung profitieren? Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also Frauen verrichten in Deutschland im Durchschnitt 1,6 mal mehr Hausarbeit als Männer und 2,4 mal mehr Sorgearbeit. Da müssen wir uns immer klar machen, ne? Also das ist Arbeit, ohne die keine Gesellschaft funktioniert. Und weil Frauen diese Arbeit vor allen Dingen verrichten müssen, sind 49% von ihnen dann auch noch Teilzeit beschäftigt, was natürlich Konsequenzen hat, wie zum Beispiel, dass sie häufiger von Altersarmut betroffen sind oder auch, dass sie abhängig sind in finanzieller Hinsicht von PartnerInnen. Ein kürzerer Normalarbeitstag würde dann ja den Frauen ermöglichen, trotzdem in Vollzeit zu arbeiten und das hieße dann auch mehr Lohn und damit hätten wir die Probleme mit der Abhängigkeit und dem Risiko für Altersarmut eben reduziert. Dann kommt noch dazu, wenn alle weniger arbeiten müssten, dann gäbe es auch bessere Bedingungen für die gerechte Verteilung von privater Sorgearbeit. Also der Kampf darum, sollte der von Erfolg gekrönt sein, könnte dann auch mit einer Aufwertung generell von Sorgearbeit einhergehen. Was dann bestenfalls natürlich auch wieder sich auswirkt auf die Bewertung vom öffentlichen Sektor, der Pfleger und so weiter, wo dann die Angestellten dort eine bessere Ausgangslage haben, um in ihren Kämpfen um bessere Arbeitsbedingungen erfolgreich zu sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Aufhebung der vergeschlechtlichten Arbeitssphären von weiblich konnotierter Reproduktion und männlich konnotierter Produktion ermöglichen kann, dass Menschen verschiedener geschlechtlicher Identitäten sich eigentlich in einem ganz dynamisch verändernden Maß an unterschiedlichen Arbeiten beteiligen können. Und so könnte dann geschlechtliche Vielfalt in der Arbeit befördert werden. In dem Kontext ist es mir dann auch immer wichtig zu betonen, auch Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans- und agender-Personen müssen sehr, sehr viel Sorgearbeit in ihren Communities leisten, weil sie einfach in einer Gesellschaft leben, die ihnen zum Großteil feindlich gesonnen ist. Und auch für diese Menschen ist dann Zeit eine sehr, sehr wichtige Ressource für die Kämpfe und auch für die gegenseitige Fürsorge.
Anknüpfungspunkte an feministische Kämpfe gibt es also auf jeden Fall mal. Vielleicht auch an ökologische. Also zumindest in der Nachhaltigkeitsdebatte liest man immer wieder und immer öfter von der Forderung nach Arbeitszeitverkürzung. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen Arbeitszeitverkürzung und Klimaschutz? Das ist vielleicht nicht allen ganz klar bisher.
Bereits in einer ökologisch-klimatischen Perspektive benötigen wir ja dringend eine gesellschaftliche Transformation und einen Bruch mit dem gegenwärtigen Verbrauch von Ressourcen und Energie. Das heißt dann im Umkehrschluss, wir müssen einfach deutlich weniger produzieren und dafür benötigt es einen Rück- und Umbau der gesamten Wirtschaft. Und wenn wir das ernst nehmen, das hieße dann aber auch, dass sehr viele Menschen, die in ökologisch problematischen Sektoren arbeiten, wie zum Beispiel in der Kohleindustrie, dann ihre Jobs verlieren würden. Und bei einem 4-Stunden-Arbeitstag mit vollem Personalausgleich, den wir erfordern, würden wir Bedingungen schaffen, die es dann letztlich ermöglichen, die Menschen in anderen Jobs einzubinden und das sogar ohne umweltzerstörerisches Wachstum. So ein tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungsprozess, der stellt sich aber natürlich nicht von alleine ein. Also der muss immer gegen die Interessen des Kapitals zuerst erkämpft werden. Und dafür braucht es wiederum soziale Bewegungen und auch Mitbestimmungsstrukturen, die möglichst viele Menschen mit einbinden, damit diese Transformation auch demokratisch ablaufen kann. Jetzt kann man sich aber mal die Frage stellen, wer hat eigentlich bei einer 40-Stunden-Stelle, am besten noch mit Überstunden, am Ende noch Zeit und Kraft, sich in solche Prozesse einzubringen? Also damit sich Leute politisch engagieren und demokratisch einbringen können, brauchen wir auch mehr Zeit einfach. Dann gibt's noch einen weiteren Zusammenhang, und zwar, dass radikale Arbeitszeitverkürzung natürlich auch umweltfreundlichere Konsummuster in der Freizeit ermöglichen kann. Also mit mehr freier Zeit könnten wir zum Beispiel in den Urlaub mal mit dem Zug fahren, statt das Flugzeug zu nutzen. Wir könnten öfter Fahrrad fahren und öffentlichen Nahverkehr statt Auto nutzen oder ganz einfach stressbedingte Konsumentscheidungen durch bewussteren Konsum ersetzen. Das hängt aber freilich davon ab, ob Leute das mehr an freier Zeit mit Energie- und ressourcenintensiven Tätigkeiten verbringen. Die Studienlage dazu ist noch etwas dürftig, aber in der Gesamtschau der vorhandenen Studien lässt sich zumindest die Tendenz erkennen, dass die Ökobilanz von Arbeitszeitverkürzung in dem Kontext positiv ist. Dann haben wir noch einen anderen Punkt, der ist auf den ersten Blick vielleicht auch nicht ganz einleuchtend. Weniger Lohnarbeit führt ja zu weniger Stress und auch zu gesünderen Menschen dadurch, was für sich genommen schon erstrebenswert ist, aber auch das hat einen Zusammenhang zur Ökologie, denn wenn Leute seltener krank werden, dann hat das auch enorme Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch im Gesundheitssektor, der immerhin an 4. Stelle der deutschen Wirtschaftssektoren steht, mit einem Rohstoffverbrauch von 107 Millionen Tonnen pro Jahr. Also das heißt, auch an der Stelle hätten wir einen Zusammenhang zwischen Arbeitszeitverkürzung, gesünderen Menschen und weniger Rohstoffverbrauch.
Okay, das ist dann ja schon eher eine fortschrittliche Perspektive. Hingegen gibt es ja auch von der Arbeitgeberseite eine etwas andere Perspektive. Die haben das Thema Arbeitszeit ja auch wieder für sich entdeckt. Nur geht es da eben in eine andere Richtung. Da kommen dann so Sprüche wie, wir brauchen wieder mehr Bock auf Arbeit oder es wird die 42-Stunden-Woche gefordert oder eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Oder auch Christian Lindner, der will den Deutschen Lust auf mehr Überstunden machen. Wie argumentierst du denn gegen solche Ideen und wie sieht's so aus mit so Gegenargumenten wie Arbeitszeitverkürzung kostet uns Wohlstand, Arbeitszeitverkürzung sei nicht finanzierbar, Arbeitszeitverkürzung verschärft nur Fachkräftemangel und so weiter. Also wie argumentierst du dagegen?
Ja, ich finde es erstmal ganz spannend. Die Leute scheinen ja irgendwie ziemlich besorgt zu sein, ne? Sonst wäre das Echo in den Debatten erstmal gar nicht so groß. Übrigens hat ja auch Habeck gesagt, wir können uns das nicht leisten, obwohl in dem Wahlprogramm bei der Bundestagswahl der Grünen Arbeitszeitverkürzung noch verankert war. Ja, in Bezug auf den Wohlstand ist erstmal die Frage, was eigentlich damit gemeint ist überhaupt. Also Zeitwohlstand ja schon mal nicht, offensichtlich.
Ja, viel eher geht's ja dabei immer um sowas wie Bruttoinlandsprodukt und damit letztlich um Wirtschaftswachstum. Aber worauf basiert das denn? Das basiert auf einer Übernutzung von menschlicher Arbeitskraft. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, eben mit der psychischen Belastung am Arbeitsplatz und Stress. Das basiert auf einer Übernutzung von Natur und auch auf einer imperialen Lebensweise der Industrienationen. Unser Wohlstand ist ja nicht einfach nur Resultat von besonders fleißigen Deutschen, sondern ohne Ausbeutung von Ressourcen und billiger Arbeitskraft im globalen Süden, sowie damit zusammenhängender Externalisierung von Umweltproblemen, wie zum Beispiel, dass wir Unmengen an Müll ins Ausland schicken, ist so ein Wohlstand überhaupt nicht denkbar.
Und dass unser Konzept nicht finanzierbar ist, das soll natürlich immer ein Totschlagargument sein. Aber ich frage mich da ganz ehrlich, warum sollte uns das eigentlich interessieren? Also es geht darum, was angesichts der verschiedenen Krisen, die uns der Kapitalismus beschert hat, sinnvoll und richtig ist und nicht, was finanzierbar ist. Also das lässt sich nicht finanzieren, heißt für mich auch im Übrigen nur, wir wollen das nicht, weil sonst können wir keine Profite mehr machen.
bezogen auf den Fachkräftemangel stelle ich mir auch die Frage, wie man eigentlich auf die Idee kommen kann, mit schlechteren Arbeitsbedingungen Menschen dazu zu motivieren, einen Beruf zu ergreifen. Also das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und die Böckler Stiftung hat ja auch eine Studie veröffentlicht, wonach 300.000 ehemalige Pflegekräfte bereit wären, wieder in dem Bereich zu arbeiten, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern würden, wozu ja auch die Arbeitszeit maßgeblich dazugehört. Also für mich ist völlig klar, Fachkräftemangel und demografischer Wandel, was ja auch immer angeführt wird, die machen einfach einen Paradigmenwechsel nötig. Also es muss eine gesellschaftliche Debatte darüber her, womit Menschen ihre Lebenszeit verbringen wollen und ob sie das in Jobs tun wollen, die sie psychisch und körperlich belasten, sowie die Umwelt zerstören. Also da sollte die Frage gestellt werden, welche Gesellschaft kann sich eigentlich eine langfristige Übernutzung ihrer Arbeitskraft und der Natur leisten? Ich würde sagen, keine.
Okay, kommen wir zum Schluss mal noch zum praktischen und vielleicht schwierigsten Teil. Wie erkämpfen wir denn den 4-Stunden-Tag gegen die Wirtschaftsbosse? Weil man hat ja so das Gefühl, dass unter ArbeitnehmerInnen das Klassenbewusstsein geringer denn je erscheint, auch durch die Hyperindividualisierung, die der Neoliberalismus uns gebracht hat. Da heißt es ja eher Ellenbogen statt Solidarität. Also wie müssen Kämpfe um Zeit in solchen Zeiten aussehen und geführt werden? Und ja, wie erreicht man denn die Menschen?
Ja, also ich würde erstmal anführen, dass das Institut der deutschen Wirtschaft kürzlich erst eine Studie herausgebracht hat, wo ganz deutlich wird, dass die Menschen in allen Altersgruppen weniger arbeiten wollen. Und ich bin immer der Ansicht, dass wir die Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung verbinden müssen und sie kollektiv gestalten. Also das heißt, wir müssen weg davon, dass Gewerkschaften immer nur getrennte Kämpfe führen oder Angestellte nur individuelle Arbeitszeitverkürzungen für sich veranschlagen. Wir wollen weitergehen und das Thema tatsächlich politisieren und immer wieder in die gesellschaftlichen Debatten einbringen. Also das heißt, Gewerkschaften in Kämpfen um Zeit unterstützen, aber gleichzeitig politischen Druck machen, indem große Bündnisse geschmiedet werden. Arbeitszeitverkürzung ist ein ideales Moment, um verschiedene Kämpfe zu verbinden. Also wir hatten das ja gerade schon, gewerkschaftliche Kämpfe, feministische Kämpfe und solche um Klimagerechtigkeit. Und das wäre für uns der Ansatz, wo wir versuchen können, große gesellschaftliche Kraft auf die Beine zu stellen. Und wir machen das in unserer Arbeit zum Beispiel mit Bildungsarbeit, um Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Also gehen zum Beispiel auch in Gewerkschaftsjugenden hinein, aber halten auch schon mal Vorträge vor Parteien zu dem Thema. Gleichzeitig versuchen wir durch die Teilnahme an öffentlichen Debatten, durch Mitwirkung bei Streiks, Demonstrationen und dergleichen das Thema zu platzieren. Und wir brauchen dafür natürlich immer mehr Leute. Deswegen sind wir stetig auch auf der Suche, dass es größere Gruppen gibt, neue Gruppen gibt. Also wer mitwirken möchte bei uns, kann gerne sich über Social Media bei uns melden, per Mail. Die Adressen dafür gibt es auf der Homepage. Menschen können uns auch für Workshops einladen, zur Geschichte der Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel. Oder können sich auch selbst einer entsprechenden Ortsgruppe engagieren oder sogar selbst eine eigene Sektion in ihrer Region gründen, der 4-Stunden-Liga. Wobei wir dann natürlich auch immer unterstützen zur Seite stehen würden.
Okay, leider sind wir nun schon am Ende unseres Gesprächs angekommen, denn es wartet ja noch ein weiterer Gast auf uns, nämlich Lars von der IG Metall. Vielen Dank dir, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast, weil Zeit ist ja, wie wir gelernt haben, eine wichtige und umkämpfte gesellschaftliche Ressource. Das war auf jeden Fall sehr anregend, dir zuzuhören. Von unserer Seite aus möchte ich sagen, dass die 4-Stunden-Forderung unsere vollste Solidarität genießt und wir wünschen dir in der 4-Stunden-Liga natürlich viel Erfolg im Kampf gegen das Kapital.
Ganz herzlichen Dank und danke auch für die Einladung.
Okay, soviel zur 4-Stunden-Liga. Also ich habe Bock, damit zu machen und das zu unterstützen und du wahrscheinlich auch, Fred.
Auf jeden Fall.
Gut, unterstützen tun wir auf jeden Fall auch die Gewerkschaften, was uns zu unserem nächsten Gast bringt, nämlich Lars de Grange von der IG Metall, von der Geschäftsstelle Völklingen hier im Saarland. Ja, hallo Lars, schön, dass du heute bei uns bist und unseren Podcast bereicherst. Unser heutiges Thema ist die Arbeitszeitverkürzung. Vielleicht erstmal ganz grob, welche Relevanz hat denn Zeitpolitik überhaupt für Gewerkschaften?
Ja, auch hallo von mir. Also ja, Arbeitszeit und Gewerkschaften, das ich würde sagen, das passt zusammen wie die Faust aufs Auge, denn es gibt ja im Prinzip nur drei Ebenen, auf denen Arbeitszeit in einer Weise halt eben regelbar ist. Das eine ist halt eben über die gesetzliche Regularien, da haben wir das Arbeitszeitgesetz. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich kann mich nicht entsinnen, wann das Arbeitszeitgesetz das letzte Mal zugunsten von Beschäftigten in irgendeiner Weise verbessert worden ist. Die zweite Ebene ist der Arbeitsvertrag und die dritte Ebene ist am Ende der Tarifvertrag. Und ich würde sagen, der Tarifvertrag ist die Ebene, in der Gewerkschaften in ihren Branchen eben die Möglichkeit haben, kollektivrechtlich die Vorreiterrolle beim Thema Arbeitszeit halt eben zu spielen. Und ich glaube, hier ist am Ende halt eben auch die Möglichkeit und die einzige Möglichkeit, wo die Beschäftigten halt eben auch die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen darauf, wie sich ihre Arbeitszeit denn gestaltet heute und auch in der Zukunft.
Ja, die IG Metall kann man ja durchaus als Vorreiterin in Sachen Arbeitszeitverkürzung sehen. In den 80er, 90er habt ihr ja die 35-Stunden-Woche für Millionen von Beschäftigten durchgesetzt. Und vor kurzem seid ihr auch mit der Forderung nach der 32-Stunden-Woche in der Stahlindustrie vorgeprescht. Fangen wir vielleicht mal bei dem geschichtlichen Teil an. Kannst du uns was zum Kampf um die 35-Stunden-Woche erzählen? Was war denn da so der Hintergrund und wie schwer war der Kampf überhaupt? Es gab ja massiven Widerstand von Arbeitgeberseite und es waren ja mit die heftigsten und längsten Arbeitskämpfe in der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Ja gut, ich kann euch leider nicht allzu viel davon erzählen, weil die Haare sind zwar grau, aber so grau dann auch wieder nicht. In der Zeit war ich noch nicht im arbeitsfähigen Alter, aber natürlich sind Arbeitszeitfragen immer sehr ideologisch halt eben auch geprägt und nicht wenige Arbeitgeber verharren hier oftmals halt eben auch an einem überalteten Weltbild. Von daher kann man schon sagen, wenn es um die Frage Arbeitszeit geht, das sind immer die Tarifrunden, in denen man am Ende die besten Voraussetzungen der Durchsetzungsfähigkeit halt eben auch benötigt. Das heißt, man braucht eine gute wirtschaftliche Ertragslage und natürlich auch die entsprechende Mobilisierung in Form von Organisationsgraden in den Betrieben, damit man auch mit den Arbeitgebern auf Augenhöhe am Ende verhandeln kann. Denn ich kenne keine Arbeitszeitfrage im großen Stile, die am Verhandlungstisch entschieden worden ist. Das waren zumeist Auseinandersetzungen, die auf der Straße entschieden worden sind. Und das geht halt eben nur mit einer entsprechenden Mächtigkeit der jeweiligen Gewerkschaft, die das umzusetzen versucht.
Ja, und es gab ja durchaus auch kritische Stimmen, dass ArbeitnehmerInnen die Arbeitszeitverkürzung mit einer weiteren Verdichtung und Intensivierung ihrer Arbeit bezahlt hätten. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Wie siehst du das denn?
Ja, ich denke, Arbeitsverdichtung und dergleichen, die gibt es immer, auch unabhängig jetzt davon, ob es vorher eine Arbeitszeitverkürzung gegeben hat oder nicht. Also wenn es auf Arbeitgebersicht eine Möglichkeit gibt, die Produktivität zu steigern, dann haben sie das in der Vergangenheit immer getan. Und aus diesem Grund würde ich das jetzt nicht als alleiniges Totschlagargument gegen Arbeitszeitverkürzungen halt eben sehen. Also ich denke, wir brauchen heutzutage eben auch Arbeitszeiten, die zum Leben ein Stück weit halt eben passen. Und diese Verkürzungen in den 90er Jahren, als die IG Metall erstmals die 35-Stunden-Woche durchsetzen konnte, die hatte ja im Prinzip so zwei große Hintergründe. Das eine war, man wollte eine Humanisierung der Arbeitswelt ein Stück weit erreichen und das erträglicher machen. Zum zweiten ging es aber auch in dieser Zeit um eine entsprechende Umverteilung von Arbeit. Es gab damals eine hohe Arbeitslosigkeit und der Grundgedanke war natürlich, wenn alle ein Stück weit weniger arbeiten, dann bleibt für alle am Ende genug eben übrig, damit jeder sein Brötchen für zu Hause halt eben auch verdienen kann. Also von daher hat die Arbeitszeit einen gewaltigen Einfluss, nicht nur auf Lebensqualität, sondern auch auf die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts damals gehabt, aber auch heute spielt das noch eine große Rolle. Und Gewerkschaften haben im Prinzip bei Tarifverhandlungen ja immer so zwei oder eigentlich nur einen Hebel. Also entweder es geht in die Richtung mehr Entgelt oder es geht in die Richtung für gleiches Entgelt weniger zu arbeiten oder man vermischt die beiden ein Stück weit. Und von daher war die Arbeitszeit immer ein großes und wichtiges Themenfeld von Gewerkschaften, wie man Produktivitätssteigerungen dann halt eben auch dazu genutzt hat, dass nicht nur die Arbeitgeber, sondern halt eben auch die Beschäftigten davon partizipiert haben.
Okay, und wenn man mal so ein Resümee aus den vergangenen Kämpfen um Arbeitszeitverkürzung ziehen kann, was können wir denn aus den Kämpfen von damals für heute lernen? Also was waren so die Erfolgsfaktoren, dass sich die IG Metall letztlich gegen die Arbeitgeberseite durchsetzen konnte?
Ja, das Wichtigste ist natürlich erstmal, man braucht ein klares Votum der Beschäftigten, dass sie auch bereit sind, für so eine Forderung halt eben auch tatkräftig auf die Straße halt eben zu gehen. Weil es bringt nichts, wenn irgendwo im Elfenbeinturm eine Forderung beschlossen wird und am Ende die Menschen, die es umsetzen müssen, das am Ende nicht mittragen. Also das ist der wichtigste Grund, halt eben Menschen zu begeistern, halt eben gemeinsam für ein gemeinsames Ziel erstmal anzutreten und dann halt eben auch die entsprechende Umsetzung halt eben durchzuführen. Natürlich gehört da noch weitaus mehr dazu. Man braucht halt ein entsprechendes Durchhaltevermögen, man braucht die entsprechenden Netzwerke, man braucht natürlich auch, das gehört auch zu einem Arbeitskampf dabei, auch die Drohkulisse, dass es in einen harten Arbeitskampf, sprich einen unbefristeten Arbeitskampf halt eben auch gehen kann. Dazu braucht man die nötige Infrastruktur und auch das nötige Kleingeld, damit man das entsprechend halt eben auch eine Weile halt eben durchhalten kann und somit halt eben auch gegenüber den Arbeitgebern am Ende unberechenbar halt eben bleibt. Nach dem Motto, es wird noch mehr, wenn ihr jetzt nicht einlenkt. Und ich glaube, das sind so die größten und wichtigsten Pfeiler, die man halt eben haben muss, um am Ende tarifpolitische Erfolge halt eben auch erzielen zu können.
Okay, so viel zur Vergangenheit. Dann nun mal den Sprung nach heute. Fred hat es eben schon erwähnt, die Forderung nach der 32-Stunden-Woche in der Stahlindustrie. Zunächst mal, wie kam es denn dazu, wieder sowas wie eine kollektive Arbeitszeitverkürzung zu fordern? Und warum gerade in der Stahlindustrie?
Okay, das hat natürlich erstens mal seine Gründe gehabt. Zunächst mal in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine zweigeteilte Stahlindustrie. Das ist anders als in der Metall- und Elektroindustrie. Also Nordrhein-Westfalen liegt mit dem Auslaufen der Tarifverträge 3 Monate historisch gesehen halt eben immer vor uns. Und es gab in Nordrhein-Westfalen schon eine Debatte über eine Verkürzung der Arbeitszeit, lange bevor wir überhaupt an eine Kündigung der Tarifverträge gedacht haben. Aber der Grundgedanke auch daran ist natürlich in erster Linie der, dass sich die Stahlerzeugung in den nächsten Jahren, und wir reden nicht von den nächsten Jahrzehnten, sondern wirklich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren extrem verändern wird hin zu einer CO2-neutralen Stahlindustrie. Das bedeutet, es werden neue Aggregate gebaut, dort wo heute die Hochöfen stehen, da wird eine sogenannte Direktreduktionsanlage stehen, dort wo heute die Stahlwerke mit ihren Konvertern stehen, das werden zukünftig Elektrolichtbögenöfen sein und das sind natürlich nachher hochmoderne technische Anlagen und bei hochmodernen technischen Anlagen führt es halt eben auch immer dazu, dass es einen gewissen Produktivitätsgewinn halt eben auch gibt, alleine schon durch die heutigen Möglichkeiten der Digitalisierung und der Automatisierung. Und diesen Produktivitätsgewinn, den würden Arbeitgeber natürlich immer gerne mitnehmen, indem man am Ende halt eben weniger Beschäftigte halt eben braucht, weniger Jobs halt eben schaffen muss und damit entsprechend vielleicht auch ein Stück weit günstiger das Material an den Markt bringt. Und wir wollen das aber entsprechend umverteilen. Also wir sagen, wir wollen ja durch die neue CO2-freie oder neutrale Stahlerzeugung nachher nicht weniger Beschäftigte im Stahlbereich haben, sondern wir wollen im Prinzip die gleiche Anzahl haben. Und wenn es eben dann weniger Arbeit zu verteilen gibt im Endausbau dieser grünen Stahlerzeugung, dann müssen wir eben mit aller Ernsthaftigkeit mit den Arbeitgebern darüber sprechen, wie man die dann vorhandene Arbeit halt eben auf die jetzt existierenden Beschäftigten halt eben umlegen. Und so ist sozusagen die Debatte halt eben entstanden. Und die 32-Stunden-Woche oder auch die Option einer 4-Tage-Woche ist damit halt eben auch erstmal in einem Flächentarifvertrag der IG Metall 2023 ins Spiel gekommen.
Ja, aus ArbeitnehmerInnen-Sicht macht das auf jeden Fall Sinn. Aus Arbeitgebersicht gibt es andere Ideen, wie man die Produktivitätsgewinne verteilen sollte. Entsprechend hart und schwer waren wohl auch die Verhandlungen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurden im Ergebnis auch nicht der volle Lohnausgleich erreicht. Und das Tarifergebnis sieht, glaube ich, auch vor, dass im Falle der Fälle sogar länger gearbeitet werden muss, also bis zu 38 Stunden. Das heißt, die Spanne einer möglichen Arbeitszeit liegt dann zwischen 32 und 38 Stunden. Kann es da nicht passieren, dass die Beschäftigten sowas wie ein Spielball der Unternehmenspolitik werden?
Ja, zum Spielball werden sie deswegen nicht, weil es gibt ja entsprechende Sicherheitsmechanismen. Ja. Also das heißt, es gibt natürlich die Situation, dass es auch im Stahlbereich jetzt bei der Umstellung halt eben zunächst auch mal zu einem Parallelbetrieb halt eben kommen wird. Das heißt, man braucht schon das Personal für die neuen Aggregate, während die jetzigen Aggregate wie Hochofen und Stahlwerk halt eben noch am Laufen sind. Das heißt, es wird für einen befristeten Zeitraum einen Beschäftigungsaufbau halt eben geben, aber man weiß, im Endausbau werden die Hochöfen entsprechend abgeknipst und dann wird sich das in die Richtung halt eben entwickeln, dass wir am Ende wahrscheinlich eher weniger Beschäftigung im Stahlbereich halt eben haben werden. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dort tarifpolitisch so aufgestellt zu sein, dass man die entsprechende Luft zum Atmen hat. Wir haben, das muss man auch sagen, unsere Ziele, die wir uns in der Forderungsaufstellung gesetzt haben im Stahlbereich, auch nicht vollumfänglich erreicht. Also wir sind angetreten für den Einstieg in eine 32-Stunden-Woche, so haben wir es genannt. Den Einstieg haben wir es geschafft, aber eben auch nur den Einstieg und nicht die 32-Stunden-Woche. Von daher wird das noch eine lange Auseinandersetzung halt eben auch in der Zukunft halt eben bleiben, wie sich Arbeitszeit im Stahlsektor halt eben generiert und wie sie sich zukünftig halt eben darstellt. Nichtsdestotrotz, den Einstieg haben wir, da sind wir stolz drauf. Und das Ganze haben wir ja, muss man fairerweise auch noch zu uns zugestehen, durchgesetzt mit den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben in einer Zeit, wo insbesondere die wirtschaftlichen Situationen der Stahlerzeuger nicht in den Himmel wachsen. Also wir sind momentan im Stahlbereich nicht sonderlich gut aufgestellt, was Beschäftigung und was Nachfrage angeht. Da hängen wir so ein Stück weit natürlich an der gesamten konjunkturellen Lage in Europa und speziell halt eben auch in Deutschland. Und wenn man das alles im Blick hat, dann kann man, denke ich, sagen, dass wir mit dem Abschluss, den wir im Stahlsektor erzielt haben, wo wir zum einen die Entgelte deutlich gesteigert haben und gleichzeitig auch den Einstieg in die Debatte um eine 32-Stunden-Woche geführt haben und erste Steps halt eben hinbekommen haben. Ich denke, da kann man sagen, dass wir nicht unzufrieden sind mit diesem Ergebnis.
Und wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Thema Bündnispolitik. Eben hatten wir auch die Vier-Stunden-Liga bei uns und die Liga betont ja auch das feministische und ökologische Potenzial von Arbeitszeitverkürzung. Wie siehst du das denn aus der IG Metall-Sicht? Meinst du, es kann gewerkschaftliche Bündnisse mit feministischen und ökologischen Bewegungen geben, um gemeinsam für Arbeitszeitverkürzung zu kämpfen?
Ja, also auch wenn wir jetzt nicht direkt in Kontakt mit denen da jetzt in Verhandlungen halt eben drinstehen, es kann immer Bündnisse geben und man muss natürlich immer gucken, wer oder wo kann man sich halt eben entsprechend gegenseitig in der Geschichte halt eben auch unterstützen und wo sind vielleicht auch noch weitere Argumente zu finden, denn am Ende ist so eine Debatte um Arbeitszeit halt eben auch eine gesellschaftspolitische Debatte. Es ist nicht nur eine Frage eine reine Machtfrage, sondern es spielt auch eine große Bedeutung. Wie wird denn so eine Forderung vielleicht von der Gewerkschaft halt eben in der gesellschaftlichen Debatte wahrgenommen? Ist die Mehrheit der Gesellschaft eher dafür, dass man solche Themen halt eben auch offen angeht und anspricht oder gibt es dort auch Gegenpole? Und von daher ist die öffentliche Debatte immer eine wichtige und wenn man dann Bündnispartner halt eben hat, die einem links und rechts und abseits des Platzes halt eben unterstützen können und wir können gegenseitig uns dort ein Stück weit helfen, dann ist sowas nie auszuschließen, sondern natürlich zu fördern und entsprechend abzustimmen.
Ja, Stichwort gesellschaftspolitische Debatte. Es ist wirklich ein weites Feld. Da können wir mit Sicherheit noch ewig diskutieren. Aber leider rennt uns jetzt auch die Zeit davon, denn wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Lars, dir vielen lieben Dank für deine Einblicke aus gewerkschaftlicher Sicht. Also wir nehmen mit, der Kampf um Arbeitszeitverkürzung war, ist und wird auch in Zukunft einer der zentralen Kämpfe der Gewerkschaften sein. Und ja, auf diesem Weg viel Erfolg.
Ja, vielen Dank auch für eure Unterstützung und danke für das nette Gespräch.
Gut, das war dann so eine ziemlich vollgepackte Folge, würde ich sagen, aber wie ich finde, ziemlich interessant. Bei weitergehendem Interesse an dem Thema, kommt gerne zu unserem Seminar oder schaut in die Hinweise in den Shownotes oder meldet euch einfach bei uns. Was bleibt noch? Der Ausblick auf die nächste Folge, ganz kurz. Es geht um das Thema Genossenschaften, um ihre Bedeutung heute und für eine alternative Zukunft. Bis dahin, bleibt solidarisch.